Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Während die Serie Buffalo gegen Montreal noch gar nicht begonnen hat, haben zwei andere Serien bereits die ersten beiden Spiele hinter sich gebracht. Die Teams genauer, nämlich vier Stück. Und über diese Teams, über die Serien möchte ich heute reden. Und zwar über Carolina gegen Philadelphia und über Colorado gegen Minnesota. Und wir beginnen im Osten mit der Partie, die Runde 2 eingeläutet hat, nämlich Spiel Nummer 1. In Raleigh am Samstag war das Ganze und da waren die Flyers zu Gast bei den Hurricanes, bei den Flyers Owen Tippett nicht mit dabei. Schon eine kleine Schwächung für Philadelphia, weil er jemand war, der auch durch seine körperliche Präsenz durchaus wichtig war in der Serie gegen die Pittsburgh Penguins, aber er fehlte ihnen eben. Und ja, wie soll es sein? Perfekter Start für Carolina zu Hause, 1 Minute 31 waren nur gespielt. Logan Stankoven, der Spezialist anscheinend für die Playoffs, er macht sein 5. Tor im 5. Spiel und er hat in jedem Spiel bisher in den Playoffs getroffen. Also das ist schon sehr, sehr gut. Direkt ja, zu Beginn des ersten Spiels, 7 Minuten 30 waren absolviert, das 2:0 hinten drauf durch Jackson Blake. Zweiter Treffer für ihn in den Playoffs und Taylor Hall wieder mal mit einer Vorlage. Der Topscorer der Carolina Hurricanes dreht so ein bisschen die Zeit zurück, Taylor Hall. Also das ist schon da erstaunlich zu sehen, dass er auch beim Scoring mittlerweile wieder so gut ist. Aber solche Situationen hat man natürlich manchmal in den Playoffs. Ein Spieler läuft heiß, sammelt Punkte und bei Taylor Hall ist das im Moment der Fall. Ja, zweite Drittel, Logan Stankoven mal wieder. Sein 6. Tor, das 3:0 für die Carolina Hurricanes und da war die Partie dann im Grunde schon entschieden. Philly am ersten Spiel gar nicht wirklich so richtig reingekommen, finde ich, in die Partie. Hatten extreme Probleme, in irgendeiner Form richtig Druck auszuüben auf Carolina. Wenn wir bei 5 gegen 5 gucken, da hatten sie über die gesamte Partie gesehen 2 Torchancen bei 5 gegen 5, also das war schon extrem wenig. Sowieso insgesamt, selbst wenn man die Powerplay-Situationen dann mit reinnimmt, waren es 7:4 Torchancen nur für Carolina. Also ein sehr, sehr defensiv geprägtes erstes Spiel. Das Powerplay von Philly sowieso nicht gut. War zu dem Zeitpunkt 2 von 21 und die beiden Tore hatten sie erzielt in Spiel 3 gegen Pittsburgh. Also das ist natürlich etwas, wenn du wenig Gelegenheiten bei 5 gegen 5 hast, dann musst du irgendwas in Überzahl hinbekommen. Das gelang Philadelphia überhaupt nicht. Verdienter Erfolg und mal wieder den Shutout für Freddy Anderson, der sehr, sehr gut begonnen hat, diese Playoffs, der aktuell vielleicht der Favorit ist auf die Conn Smythe Trophy. Da haben die Kollegen in Nordamerika ja auch schon diverse Rankings, wo dann immer schon prognostiziert wird, wer denn von welchem Team aktuell derjenige ist, dem man die Conn Smythe Trophy geben könnte. Also da ist Freddy Anderson vorne mit dabei. Also Spiel Nummer 2, natürlich wichtig für die Philadelphia Flyers und auch wichtig, da gut reinzukommen. Und sie beginnen mit einem Powerplay-Tor. Jamie Drysdale, bisschen kleiner Fehler vielleicht von Anderson, der den Puck da in Richtung oder nach vorne im Prinzip abprallen lässt und dann das 1:0 ermöglicht. Und Philly legt nach. Sean Couturier mit seinem ersten Tor in den Playoffs 2:0. Da waren 4 Minuten 41 gespielt. Perfekter Start. In diesem Fall dann fürs Auswärtsteam. Aber Carolina hat dann irgendwann ein Powerplay. Das spielen sie da eigentlich, finde ich, ganz gut aus. Und Nikola Ehlers mit einem Schlagschuss von der anderen Seite und seinem ersten Tor in den Playoffs. Also auch da Couturier erst, dann Nikola Ehlers. Und das ist natürlich wichtig. Immer wieder ein Name, den ich nenne, weil die Carolina Hurricanes im Normalfall diese Spieler nicht haben oder immer solche Spieler gesucht haben. Stankoven jetzt vielleicht jemand, den sie gefunden haben. Taylor Hall bisher auch sehr, sehr gut. Und in der Szene ist es dann Nikola Ehlers, der sein erstes Tor erzielt und eben dann auch die Hurricanes wieder reinbringt in diese Partie. Zweite Drittel gab es keine Tore, geht in den letzten Spielabschnitt und da ist es dann Seth Jarvis und das ist vielleicht noch wichtiger gewesen, dieses Tor mit dem 2:2. Nicht unbedingt nur, weil es eben dann der Ausgleich ist, sondern auch, weil Seth Jarvis bisher keinen Treffer erzielt hat. Er war derjenige, der die meisten Tore hatte für die Carolina Hurricanes in der regulären Saison. Ich weiß gar nicht, ich glaube 32 waren das, glaube ich. Auf jeden Fall, genau, 32 Tore in der regulären Saison. Auf jeden Fall ist es der Ausgleich natürlich auch ganz cool, weil er seine Kumpels da irgendwie mit eingeladen hat. Die jubeln dann natürlich genau da auf der Seite, auch wo er das Tor gemacht hat. Ja, immer diese Geschichten dann natürlich drumherum. Mal ist es die Familie, die da ist. Jetzt waren es eben die Freunde, die da gefeiert haben. Und er macht den Ausgleich. Dann geht es in die Verlängerung. Ich muss sagen, in der Verlängerung Philly auch gut. Auch vorher gab es Chancen für beide Teams. Und die größte, die hatten die Flyers. Travis Konecny mit einem Breakaway alleine auf Anderson zu. Er macht das Tor nicht. Und kurz vor Ende der ersten Verlängerung ist es dann Taylor Hall mit einem Rebound. Dritte Tor für Hall. 3:2 nach Verlängerung für die Carolina Hurricanes und Philly hat ein richtig gutes zweites Spiel gezeigt, aber eben sich nicht belohnt und das tut, glaube ich, sehr, sehr weh, denn ja, die Carolina Hurricanes lassen einfach nicht viel zu und wenn du früh mit 2-0 in Führung gehst, wenn du Chancen hast, als es unentschieden stand, vorm 2:2 sogar, wenn du Chancen hast in der Verlängerung, dann musst du die irgendwann nutzen. Und auch da ist es wieder so, dass man vielleicht für Philly noch mehr sagen muss, was für Carolina auch oft gilt. Sie haben halt nicht unbedingt diese Gamebreaker. Sie haben nicht unbedingt die Spezialisten, die dann, wo du weißt, du kriegst deine Tore, wo du weißt, du hast irgendwie, ich sage jetzt mal bei der anderen Serie, über die ich gleich rede, da hast du pro Team immer, würde ich sagen, eine Handvoll von Spielern, die dir sofort einfallen, wo du sagst, jo, die könnten die Tore machen. Das ist bei Carolina so ein bisschen so, im Moment zum Beispiel Stankoven, Hall ist mit dabei, Aho wäre mit dabei, Svechnikov vielleicht, hat aber auch nicht gut gespielt jetzt bisher oder nicht getroffen zumindest. Da sind ein paar Kandidaten, die du nennen kannst. Aber bei Philly ist das schon sehr, sehr drin, vielleicht ein Zegras vorne, aber auch da, wie viele Spiele oder wie viele Tore hat der schon gemacht? Es sind halt keine 40, 50 Tore-Stürmer mit dabei und das ist ein Problem, was du dann vielleicht auch in diesen Situationen deutlicher siehst, wenn du Playoff-Spiele hast, wo es sehr, sehr knapp ist, wo wenig Tore fallen. Da haben die Philadelphia Flyers einen Nachteil. Was ich ausdrücklich sagen muss, Dan Vladar würde ich nicht wirklich Vorwürfe machen, wenn man sich anschaut. Er hat jetzt in den Playoffs immer noch nicht mehr als 3 Gegentore bekommen. Also, das ist schon erstaunlich, ne? Natürlich kannst du sagen, Freddy Andersen gegenüber perfekt, 6-0, ja, das ist richtig, ne? Aber Dan Vladar eben auch, trotz der Niederlagen, hat er, finde ich, ganz gut gespielt. Ich will mal einmal in die Goals Save Above Expected reingehen, zum Beispiel in Spiel 1 hat er plus 2,19, das war in Spiel 2, Spiel 2 hat er plus 2,19, also auch da statistisch gesehen wirklich gut gehalten, Dan Vladar, und in Spiel 1 war es jetzt minus 8,6, okay, aber das ist ja in der Summe dann auch wieder positiv, wenn man die beiden Partien nimmt, das heißt, Vladar gibt seiner Mannschaft die Chance, Spiele zu gewinnen, und sie müssen vorne halt treffen, das ist das Problem von Philly im Moment, von Carolina natürlich gut ausgenutzt auch, das muss man auch sagen, kam zum Beispiel auch ein Lob aus Tampa Bay, wenn ihr das mitbekommen habt, da gab es die Abschlusspressekonferenzen, da hat Andrei Vasilevskiy sich geäußert und unter anderem hat er eben auch gesagt, naja, schaut euch Carolina an, wie konstant die sind, wie gut die sind, was für Routinen die haben, dass sie halt immer ein gewisses Niveau erreichen. Das hat jetzt noch nicht zum Stanley Cup gereicht oder zu einer Finalteilnahme, aber das ist ja auch was ich sage. Du weißt, was du bekommst bei den Carolina Hurricanes. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt. Auch die Hurricanes müssen ja sehen, einfacher als in diesem Jahr wird es nicht ins Stanley Cup Finale zu kommen im Normalfall. Nächstes Jahr kannst du wieder mit Florida rechnen. Nächstes Jahr kannst du in veränderter Form vielleicht auch wieder dann mit Tampa Bay rechnen. Du hast mit Toronto so ein bisschen eine Wildcard, da werde ich jetzt heute nichts zu sagen, aber da gab es ja auch Neuigkeiten, vielleicht sage ich zum Ende hin noch was ich so ein bisschen überlegt habe für die nächsten Tage, aber es wird auch andere Teams geben, die kommen. Detroit muss irgendwann richtig gut werden, das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass andere Teams in Richtung Carolina sich bewegen, das Niveau vielleicht irgendwann erreichen, um Carolina auch zu schlagen. Die ist sehr hoch und ich sag jetzt mal so, wenn man sich die drei Mannschaften anguckt, aktuell ist Carolina der klare Favorit im Osten, weil sie die Erfahrung haben, weil sie schon häufig in diesen Situationen waren, weil sie gutes Goaltending haben und das zeigen sie aktuell gegen die Flyers, die im ersten Spiel vielleicht ein bisschen überfordert waren, auch sich dran zu gewöhnen, wie Carolina spielt. Auch das ist sicherlich etwas, was ein Faktor war. Spiel 2 fand ich gut von den Flyers. Das ist ein 50-50-Game, das kann so oder so ausgehen. Sie hatten die Riesenchancen, speziell eine dann in der Overtime haben sie nicht genutzt. Und 0-2 ist natürlich jetzt schon ziemlich, ziemlich viel, was sie da aufholen müssen. Ja, also du musst natürlich erstmal ein Spiel gewinnen. Du musst auch erstmal ein bisschen Zweifel sehen bei Carolina. Also nicht, dass die jetzt, wenn die in Philly das Spiel 3 verlieren sollten, dass die in Panik geraten, aber zumindest musst du für dich selbst und eben auch für den Gegner so ein bisschen einordnen, okay, komm, wir können die schlagen, wir können erfolgreich sein und das ist jetzt sicherlich die Aufgabe von Rick Tocchet, da sein Team so ein bisschen einzustellen und auf der Gegenseite Rod Brind'Amour, der weiß, was er machen muss, die Mannschaft bisher, auch wenn dieses zweite Spiel vielleicht etwas schlechter war, was keine Kritik sein soll, sondern es ist ja normal, dass du nicht alle Spiele souverän 3-0 gewinnst. Das wäre ja auch schlimm. Ansonsten wäre die Liga ja sehr ungleich verteilt, was Leistungsfähigkeit betrifft. Und ja, für Rod Brind'Amour, die wissen, sie haben jetzt eine Riesenchance, wenn sie da auch das dritte gewinnen, dann ist die Serie im Prinzip durch. Also da wird Carolina auch, denke ich, fokussiert sein. Klar, entscheidendes Spiel jetzt im Prinzip für Philly. Wenn du 1-2 gehst, dann ist noch was möglich in der Serie. Wenn du 0-3 hinten liegst, dann, wie gesagt, auch aus der Historie gesehen, ist diese Serie dann entschieden. Damit gehen wir rüber in die Western Conference und einmal nur kurz addiert. Wir hatten ja eben, ich habe zum Beispiel gesagt, 7-4 Torchancen im ersten Spiel. Also, wenn ihr jetzt mitbekommt, was da los war im Westen, dann sind 7-4 Torchancen eigentlich ein schlechter Witz, wenn man das dann vergleicht mit den Spielen zwischen Colorado und Minnesota. Kurz nochmal die Vorzeichen. Joel Eriksson-Ek, der war verletzt und Jonas Brodin auch auf Seiten von Minnesota. Josh Manson wurde gesagt, ist wohl Game-Time-Decision. Da haben sie sich aber dann dagegen entschieden, ihn in Spiel Nummer 1 einzusetzen. Und damit hatten beide Teams Schwächungen, was das Personal betrifft. Wobei ich glaube, dass speziell Eriksson-Ek da dann doch mehr wehtut bei Minnesota, denn wie ich schon erwähnt habe, die Center-Tiefe ist einfach nicht da. Und wenn natürlich Colorado dann auch noch den Vorteil hat, dass der beste Center von Minnesota ausfällt, dann ist das natürlich sicherlich etwas, was Sorgen machen sollte aus Sicht der Wild. Es ging los und es ging los perfekt für Colorado. Das Spiel war 11 Minuten und 12 Sekunden alt, da gab es das 1-0 für die Colorado Avalanche, der Führungstreffer in dieser Partie. Erster Treffer in den Playoffs von Sam Malinsky und die Position, aus der er abgeschlossen hat, die sollte eine sein, aus der die Avs häufiger treffen würden in dieser Partie. Das war so, sagen wir mal, vom Torhüter gesehen, der linke Faceoff. Dort, also das, der Bulli-Kreis da quasi, der Bulli-Punkt dann auch vom Torhüter gesehen auf der linken Seite. Das war eine Stelle, die die Avs wohl ausgemacht hatten, wo Jesper Brodstedt vielleicht Probleme hat von da aus. Und der erste Abschluss von Sam Malinsky, der war dann auch drin. 1-0, 11 Minuten und 12 gespielt. 52 Sekunden später Jack Drury mit seinem ersten Tor in den Playoffs. 2-0 für die Avs. Und 59 Sekunden nach dem 2-0 Arturi Lehkonen im Powerplay, was ja auch etwas ist, was ich immer erwähnt habe und wo alle gesagt haben, da wird es drauf ankommen, im Powerplay für die Avs mit dem 3-0, 13 Minuten 13 waren da gespielt, es steht 3-0 im ersten Drittel und normalerweise könnte man da schon fast sagen, naja, im Prinzip ist die Partie jetzt durch, die Avs werden das irgendwie dann nach Hause schaukeln. Ich sage nur Pustekuchen, denn ja, anderthalb Minuten später, Marcus Johansson mit dem 1-3, Ryan Hartman eine Minute später mit dem 2-3 und im ersten Drittel waren schon 5 Tore gefallen. Zweite Drittel beginnt ähnlich, Nick Blankenburg. Wieder diese Stelle im Prinzip fast so ähnlich. Das Tor war, glaube ich, ähnlicher Treffer wie das 1-0. Erster Treffer von Blankenburg, auch in den Playoffs. Er ist ja der Vertreter für Josh Manson, also hat zumindest offensiv dann da Manson gut vertreten. 4-2 Tarasenko relativ schnell auch wieder mit dem 4:3. Dann Quinn Hughes, hatte man ja drauf gewartet, dieses Duell. Es ist nicht nur Erfs gegen Wild, sondern es ist auch Hughes gegen Makar. Quinn Hughes mit seinem dritten Tor in den Playoffs. Es steht 4:4. Die Erfs hatten eine 3-0-Führung, die Erfs hatten eine 4-2-Führung. Alles verspielt. Dann gibt es sogar ein Powerplay wieder für Colorado. Und ja, Fehler von Nathan MacKinnon an der Bande, verliert den Puck. Und Marcus Foligno fährt alleine aufs Tor zu, auf Scott Wedgwood, macht einen richtig schönen Shorthander. 5:4 Führung nach 0-3 und 2-4 aus Sicht von Minnesota liegen wir da vorne. Aber fast in dem gleichen Powerplay, also es war ganz kurz abgelaufen, Devon Taves mit dem 5:5. Wir haben 10 Tore nach 2 Dritteln. Wahnsinniges Spiel, also wie gesagt, in der anderen Partie, Spiel 1, hattest du 11 Torchancen insgesamt und da hast du 10 Tore schon nach 2 Dritteln. Wer fehlt denn noch im Torreigen? Wer fehlt denn noch in dieser Partie? Ein Spieler, der angeschlagen war im ersten Drittel, nämlich Cale Makar, musste da kurz raus, hat auch nicht so viel gespielt in Spiel Nummer 1, 17 Minuten irgendwas. Aber er macht das 6:5 Nazem Kadri mit seinem ersten Tor in den Playoffs, auch das wichtig aus F-Sicht. Das 7:5, Matt Zuccarello verkürzt nochmal, aber Cale Makar erstmal bei normaler Spieleranzahl mit dem 8:6 und Nathan MacKinnon obendrauf auch noch ein Empty Net Goal, ein 9:6. Eine sehr, sehr wilde Partie vom Verlauf her. Devon Taves mit 4 Punkten, also auch lustig. Man redet über Quinn Hughes, man redet über Cale Makar. Und Brock Faber vielleicht auch noch. Und dann ist Devon Taves derjenige, der in dieser ersten Partie die meisten Punkte hat als Verteidiger. Ja, es war, sagen wir mal, auf der einen Seite, also als neutraler Fan war das sicherlich sehr, sehr genial. Aber wenn man mit den beiden Teams irgendwelche Sympathien hegt, dann ist es schon schwer anzuschauen gewesen. Also ich meine, die Fs, die führen 3-0, wie gesagt, dann ne, ja 3-0 zu dem Zeitpunkt, okay, das Spiel bringst du dann nach Hause. Dann liegst du irgendwann 4:5 zurück und denkst dir, das kann ja jetzt nicht sein, vor allem mit dem Shorthandern dann noch. Dann führen sie wieder 7:5, ja, jetzt ist es aber durch, nein, nochmal 7:6. Also sehr, sehr viele Verläufe auch. Natürlich, was man halt sagen muss, ideal für Colorado, es haben ganz, ganz viele Spieler ihr erstes Tor erzielt, also oder eben auch einfach generell getroffen. Malinsky, Drury, Blankenburg und Kadri, alle mit dem ersten Tor. Dazu dann noch Treffer für die anderen eben auch. Also ich glaube 8 verschiedene Torschützen waren es bei Colorado. Also Selbstvertrauen ohne Ende, weil du natürlich, ne, du weißt, okay, ja, Tore gemacht und auch gescored. Also das ist schon sehr, sehr gut, was die da offensiv gezeigt haben. Auf der anderen Seite auch ein paar Punkte mit dabei. Bei Minnesota weißt du, okay, auch wenn wir mal hoch zurückliegen, wir können auch ausgleichen, wir können auch in Führung gehen, wir können selber viel scoren. Wir haben mit Quinn Hughes auch jemanden, der dagegen halten kann auf dem Niveau. Aber trotzdem sind natürlich 8 Gegentore für Wallstedt. Das letzte war ja ein Empty Net Goal. Sehr, sehr viel. Scott Wedgwood auch mit 6. Ich will mal einmal schauen, was denn da die Werte überhaupt sagen. Also Goals Save, ja, below expected ist es ja dann. Also Wallstedt hatte minus 4,02 und Wedgwood minus 3,1. Das war dann der Unterschied, dass er zumindest den Fs dann am Ende die Chance gegeben hat. Ist ja auch so ein alter Spruch, du musst halt nur einen Save mehr haben als der Torhüter auf der anderen Seite. Das war ja zum Beispiel bei den Edmonton Oilers in den 80ern dann oft auch ein Motto, wo du gesagt hast, naja gut, dann gewinnen wir halt so eine Partie wie jetzt zum Beispiel ein 8:6 oder ein 7:6 oder was auch immer. Also ein sehr, sehr wildes erstes Spiel. Am Ende musst du einen Strich drunter machen aus F-Sicht. Du hast das gewonnen. Und Jared Bednar hat natürlich gesagt, es gibt ganz viele Sachen, die wir uns angucken können auf dem Video. Es gibt viele Dinge, die wir anders machen können. Auf der Gegenseite wurde John Hines gefragt, ob es ein bisschen daran lag, dass sie keine Trainingssession hatten, dass sie kein Training hatten. Das hat er halt verneint. Minnesota kam aus der Serie gegen Dallas. Und das ist der eine Punkt natürlich, wo du sagen musst, man hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass sie überfordert waren mit dem Tempo und mit der Handlungsschnelligkeit auch insgesamt, die Colorado da gezeigt hat. Und ich glaube halt auch, dass das Scouting der Fs ziemlich gut war. Nochmal, wenn man sich anschaut, wo die Tore gefallen sind, dann sind sehr, sehr viele vom Torhüter gesehen auf der linken Seite gefallen in diesem Spiel. Ich glaube, es waren 4 Stück, die von einer ähnlichen Stelle dort erzielt wurden auf Wallstead. Also gutes Scouting da der Fs. Und ja, die Führung eben in Partie Nummer 1 und vor Spiel Nummer 2 war auch klar, dass Eriksson Ek und Brodin nicht zurückkommen. Manson war auch wieder so ein bisschen ein Fragezeichen. Auch der kam nicht zurück zu Spiel Nummer 2. Und es gab Umstellungen in der Abwehr. Jeff Petry kam rein für Zach Bogosian. Und das ist auch etwas, was ich angesprochen habe. Auch da wieder, wir reden über das dritte Verteidigerpaar. Nur Jeff Petry hat meiner Meinung nach nichts mehr zu suchen bei einem Team, was einen Titel gewinnen möchte. Und das ist eben dann eine Schwachstelle, auch bei Minnesota, dass sie da eben in dieser Situation nicht noch jemanden haben. Bei Colorado kommt halt Blankenburg, der nicht so physisch ist, wie gesagt, wie Manson, aber trotzdem, glaube ich, bessere Leistungen abliefern kann als einen Jeff Petry zum aktuellen Zeitpunkt der Karriere. Dann gab es natürlich das Thema bei Minnesota. Was machst du mit dem Torhüter? Bleibst du bei Jesper Wallstedt oder gehst du zu Filip Gustafsson, der lange nicht gespielt hatte? John Hines entschied sich dafür, auf Gustafsson zu gehen und es war, glaube ich, kann ich jetzt schon sagen, die falsche Entscheidung. Erste Torschuss der Fs, 2:51 gespielt. Martin Natchez mit dem 1:0. Super Start für Colorado, aber sie pennen danach. Es ist Face-Off, Puck geht irgendwie auf die eine Seite, zwei oder drei Spieler laufen hin. In der Mitte ist Kaprizov of our people vollkommen alleine und 6 Sekunden nach dem 1:0 steht es 1:1. Das darf dir nicht passieren. Also sorry, das sage ich ja auch immer wieder dann auch bei den Übertragungen im Kommentar. Die Shifts nach einem Tor sind dermaßen wichtig. Du kannst vielleicht das zweite machen, du kannst ja aber eben auch einen fangen und dann ist plötzlich das, was du gerade sehr gut geschafft hast, komplett wieder zerstört und das war eben hier der Fall. 1:1 direkt wieder für Minnesota, die ausgleichen können und es geht dann auch direkt wieder von vorne los und so ein bisschen erinnerte das natürlich an Partie Nummer 1, was glaube ich keiner der Beteiligten wollte. Also so einen wilden Shootout kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine der beiden Fraktionen gerne haben möchte. Klar, wenn du es gewinnst, okay, aber ich glaube, sie wollten beide Teams das Spiel so ein bisschen ruhiger haben und ein bisschen kontrollierter. Es gibt wieder mal einen Powerplay für die Colorado Avalanche und sie nutzen dieses Powerplay und zwar richtig gut rausgespielt. Gabriel Landeskog ist dann am Ende derjenige, Natchez, MacKinnon sind involviert mit Vorlagen und sie machen das 2:1 und auch das wieder etwas. War eine Befürchtung aus Sicht von Minnesota vor der Serie, weil das Penalty-Killing von Minnesota gegen Dallas auch nicht so besonders gut war, dass es vielleicht dazu beitragen könnte, dass sie das Powerplay von Colorado aufbauen. Und genau das ist aktuell jetzt der Fall. Minnesota kassiert in Spiel 1 ein Powerplay-Tor, kassiert in Spiel 2 sogar mehr als ein Powerplay-Tor, komme ich gleich noch zu. Und das ist natürlich etwas, was die Fs so ein bisschen aufbaut. Ich schaue gleich nochmal auf die Statistiken auch, was das Powerplay aktuell betrifft. Da hat Colorado ja zumindest mal die Quote etwas verbessert. Was haben wir denn jetzt hier insgesamt? Genau, Colorado liegt jetzt bei 21,4%. 3 Tore bei 14 Möglichkeiten, 21,4%, das ist nicht so schlecht. Also von daher, das, was nicht passieren durfte aus Sicht von Minnesota, ist jetzt passiert. Die Avs sind im Powerplay da und werden sicherlich versuchen, das dann auch in Zukunft auszubauen. Apropos ausbauen, Nicola Ra ist derjenige, der früh im zweiten Drittel nach 1:24 das 3:1 macht für Colorado. Das vielleicht auch ein Tor, wo Gustafsson dann insgesamt nicht so gut aussieht. Wie gesagt, die ersten beiden Tore waren die ersten Torschüsse auch von Colorado. Also das ist natürlich auch nicht ideal als Torhüter, der lange pausiert hat. Es steht 3:1, bevor es ins letzte Drittel geht. Dann wieder ein Powerplay für Colorado. Auch das gut rausgespielt. Nathan MacKinnon mit dem 4:1. Es war dann im Grunde die Entscheidung. Johansson verkürzt nochmal auf 4:2 und Nichushkin nachher mit seinem ersten Tor in den Playoffs. Auch das wieder wichtig mit dem 5:2. Colorado schießt also insgesamt 14 Tore in den ersten beiden Spielen, gewinnt diese Spiele auch und aus F-Sicht kannst du sagen, perfekter Homestand, du hast eben viel Scoring gehabt, du hast im zweiten Spiel auch die Defensive in den Griff gekriegt, nur 2 Tore kassiert. Auch da kann ich mal raufschauen auf die Werte, wie es denn da dann auch gesehen wurde, was Goal Save Above Expected betrifft, denn ich glaube, auch da ist das aus F-Sicht sehr, sehr gut. Genau, aus Wild-Sicht, Filip Gustafsson minus 1,27 Goal Save Above Expected, das ist natürlich schlecht. Und Scott Wedgwood plus 0,29, das ist okay. Also du brauchst jetzt nicht, Wedgwood, das ist ja auch der Punkt, der muss nicht unbedingt ein Spiel klauen. Er muss einfach seinem Team solides Goaltending geben, timely Saves, dass du nicht das 2-2 kassierst, das 3-2 kassierst früh, sondern dass du eben dann die Führung auch ausbauen kannst. Das haben sie gemacht. Spielverlauf aus Avs Sicht, glaube ich, schon relativ perfekt. Auf der Gegenseite, Minnesota hat die Probleme ein bisschen in den Griff bekommen aus Spiel 1, aber vor allem das Verteidigerpaar Spurgeon und Middleton, die sind sehr, sehr unter Druck im Moment. Middleton war, glaube ich, bei 9 Gegentoren von diesen 14 auf dem Eis, Spurgeon bei 8. Und da war es dann auch so, dass John Hines versucht hat, das Ganze ein bisschen umzustellen. Ein Effekt davon ist aber auch die Spielzeit. Also Quinn Hughes hat sehr, sehr viel gespielt, Brock Faber hat sehr, sehr viel gespielt und auch das etwas, was ich angesprochen habe, Hughes ist ja sowieso derjenige, der sehr viel Eiszeit insgesamt in den Playoffs hat, das wird halt auch ein Problem, dass du irgendwann nicht mehr so frisch bist, dass du irgendwann zu viel spielst und all diese Punkte sind jetzt im Moment eingetreten gegen Minnesota. Das heißt also, schlechter hätte es kaum laufen können in den ersten beiden Spielen. Bedeutet aber auch, sie haben ganz, ganz viel, was sie jetzt verändern können. Und da komme ich natürlich jetzt auch zu dem Punkt, dieses komische Break. Wie gesagt, für mich, das macht keinen Sinn. Und das ist wirklich schlecht, dass die NHL es nicht hinbekommt, mindestens alle 3 Tage zu spielen. Dass man mal 2 Tage Pause hat, das ist ja noch normal, dass du sagst, du spielst ein Spiel, einen Tag Pause, noch ein Spiel und dann hast du quasi einen extra Tag, weil du reist. Das ist alles in Ordnung. Aber 3 Tage Pause dürfen dir einfach zu diesem Zeitpunkt der Playoffs nicht passieren. Ist aber so, ist jetzt ein Vorteil, glaube ich, für Minnesota. Zum einen, weil Erickson Ek und Brodin zumindest gesunden könnten. Wobei, wie gesagt, bei Brodin, wenn der den Fuß irgendwie angeknackst oder gebrochen hat, dann bringen dir die 3 Tage auch nicht so besonders viel. Also Erickson Ek würde ich erwarten für Spiel 3. Ich würde aber auch Josh Manson übrigens erwarten auf der anderen Seite. Und Jonas Brodin kann ich mir nicht vorstellen, dass der in den Spielen 3 oder 4 einsatzbereit ist. Ich würde fast sagen, vor einem Conference-Finale, wenn es wirklich ein Fußbruch ist, vor einem Conference-Finale Jonas Brodin nicht bei Minnesota im Kader. Erickson Ek würde ihnen sicherlich sehr helfen, vor allem auch, weil jetzt John Hines natürlich zu Hause sich auswählen kann, gegen welche Reihe stellt er denn wen. Wobei auch da wieder die Frage ist, naja, was machst du denn, wenn zum Beispiel dann Nelson mit seiner Reihe auf dem Eis ist, stellst du da jemand Defensiven hin? Der fehlt übrigens noch, wenn man jetzt bei Colorado so ein bisschen ja die Nadel suchen will im Heuhaufen, also so ein bisschen wirklich quasi die Details noch verbessern möchte, dann ist es sicherlich so, dass Brock Nelson bisher etwas enttäuscht hat in den Playoffs, er hat erst 2 Punkte in den 6 Partien, aber mein Gott, ne, also wie gesagt, vorne die Jungs, die treffen, sie haben, glaube ich, 2x4 Tore, 3x3 Tore insgesamt, hinten auch durch die Bank noch Treffer mit dabei. Also das sind wirklich Beschwerden auf sehr, sehr hohem Niveau bei Colorado aktuell. Und du hast natürlich bei Minnesota übrigens genau das Problem, was eben passiert, wenn du eine Goalie-Rotation hast und die auseinanderbrichst. So. Deswegen, natürlich kannst du sagen nach Spiel 1 aus Sicht von John Hines, okay, komm, ich gebe jetzt Wallstedt mal ein bisschen Ruhe und er kriegt eine Pause. Nur Gustafsson hat auch nicht gut gespielt. Und was machst du jetzt vor Spiel 3? Du hast ein Torhüter, der hat 8 Tore kassiert, der andere hat 5 kassiert und dabei, oder 4 kassiert und dabei auch nicht besonders gut gespielt. So, wen nimmst du jetzt? Und dann hast du genau den Konflikt, den du gar nicht haben willst. Wenn du jetzt gesagt hättest, okay, wir wechseln jetzt, der andere spielt gut, zum Beispiel das war das Szenario bei Buffalo, Ukko-Pekka Luukkonen macht Fehler, Alex Lyon kommt rein, Alex Lyon spielt gut, Alex Lyon bleibt im Tor. So, das ist das Szenario, was du als Coach eigentlich dann haben möchtest, wenn du diesen Torhüterwechsel machst. Genau die Situation ist jetzt nicht eingetreten. Das heißt, John Hines hat jetzt ein Problem. Ich würde wahrscheinlich wieder zu Wallstedt tendieren, denn zum einen ist es zu Hause. Da finde ich, glaube ich, dass er da schon eine gute Unterstützung bekommt und auch durch die Fans, glaube ich, sich immer so ein bisschen reingrooven kann in die Partien. Also wie gesagt, ist alles ne, von mir, von außen. Und dann musst du eben schauen, dass er wirklich eine gute Leistung liefert und dass er eben da vielleicht dann auch ermöglicht, dass sie in Spiel 3 gewinnen. Die Situation ist natürlich genauso wie im Osten in der Serie. Colorado, wenn die Spiel 3 gewinnen, ist die Nummer durch. Bei der ganzen Klasse von Minnesota, die gewinnen keine 4 Spiele hintereinander. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, du musst alles dran setzen, jetzt diese dritte Partie erstmal für dich zu entscheiden. Auch um irgendwie Selbstbewusstsein zu bekommen, um irgendwie auch so ein bisschen auch da wieder Zweifel zu sehen bei den Fs. Natürlich werden die wissen, was sie mit einer Niederlage anfangen können, und die werden die auch analysieren, sollten sie in Spiel 3 verlieren. Aber trotzdem muss Minnesota sagen, irgendwas muss für uns laufen. Ne? Sie müssen entweder selber so ein Shootout gewinnen, es wird schwierig, oder sie müssen einfach defensiv besser stehen. Da glaube ich, dass die Matchups ein Vorteil sind für John Hines, letzte Wechsel, dass er das alles schaffen kann. Aber es wird natürlich ein hartes Stück Arbeit, und wie gesagt, diese beiden Spiele haben natürlich dazu beigetragen, dass die Fs mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein durch die komplette Aufstellung durch nach Minnesota fliegen werden und dass sie da eben dann auch eine gute Chance haben werden, mit einem Sieg in Spiel Nummer 3 die Serie quasi vorzeitig zu entscheiden. Das also erstmal zu diesen beiden Serien. Jeweils 2-0 steht es. Beide Mannschaften, Carolina und Colorado, sind perfekt aktuell in den Playoffs. 6 Spiele, 6 Siege. Dann kurz zu den anderen Neuigkeiten. Also nur ganz kurz erwähnt, da werde ich wahrscheinlich noch Folgen drüber machen, um das Ganze ein bisschen mehr auch zu analysieren und euch dann aufzubereiten. Es wird vielleicht einfach nur eine Folge über die Toronto Maple Leafs geben. Warum? Weil sie zum einen John Chaker und Matt Sundin installiert haben in Positionen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer was ist. Ich sage jetzt mal General Manager und oder President of Hockey Operation in den Positionen. Wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht genau nachgeguckt, wie die Titel sind, aber John Chaker und Matt Sundin sind da zurück in Toronto. Der eine zurück, der andere neu. Und dann ist es so gewesen, da gab es noch die Draft-Lotterie, und die Draft-Lotterie hat Toronto gewonnen. Pick Nummer 1 im Draft 2026 geht an die Toronto Maple Leafs, dazu noch San Jose auf 2. Auch das schon, boah, ne, die kriegen nochmal einen sehr guten Spieler dazu zu ihren Nachwuchsspielern. Vancouver leider aus Sicht der Canucks auf 3 abgerutscht. Und bei Toronto auch noch zu sagen, es gab auch noch Stimmen jetzt, dass Austin Matthews irgendwie gemeint hat, naja, kann auch sein, dass er dann wechselt oder kann sich auch einen Wechsel vorstellen. Also um Toronto herum sind viele, viele Themen, die eben nichts mit den Playoffs zu tun haben, sondern dann mit den Maple Leafs. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass ich irgendwie in den nächsten Tagen nochmal eine Folge dazu machen werde. Da gilt, wie bei allem anderen auch, wenn ihr irgendwie Fragen und Anmerkungen habt, sehr, sehr gerne. Wie ist eure Meinung zu John Chaker? Wie ist eure Meinung zu Mats Sundin? Ist die Draft-Lotterie gefixt worden für die Maple Leafs, um den ersten Draft-Pick zu haben? Natürlich nicht, aber da gibt es natürlich auch wieder einiges an Gerüchten da drumherum. Das ist aber ein Thema für eine andere Sendung. Für heute sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung, und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.